Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Freitag, dem 15. April 2016. Das sind die Themen von heute. Unruhen in Burundi bedrohen eine ganze Region. Jugendbewegungen könnten das Land vor einem neuen Bürgerkrieg bewahren. Wiedereröffnung trotz Nachbarschaftsklagen. Die ehemalige Via Felsenau eröffnet als Kulturlokal Spinnerei mit einem neuen Konzept. Radioblog statt Radioblog, ein poetischer Hörer meldet sich zu Wort. Am Mikrofon begrüßt Lucarena Fuchs.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und nun hat Michael Spahr die Meldungen des Tages.
Laut Human Rights Watch misshandeln die israelischen Sicherheitskräfte regelmäßig Kinder. Die Menschenrechtsorganisation hat Videos und Berichte von Anwälten und Anwältinnen ausgewertet. Kinder werden offenbar immer wieder geschlagen, unrechtmäßig und unter miesen Bedingungen inhaftiert. Die Verhaftungen von palästinensischen Kindern haben sich seit letztem Herbst verdoppelt. Seit Oktober kommt es regelmäßig zu Gewaltausbrüchen bei Protestveranstaltungen in Gaza und im Westjordanland. In Frankreich ist es laut internationalen Medienberichten zu Ausschreitungen bei einer Demonstration gekommen. Etwa 300 Menschen der sogenannten Nuit Debout-Bewegung randalierten in der Pariser Innenstadt, nachdem Präsident François Hollande am Fernsehen seine Arbeitsrechtsreform verteidigt hatte. Seit Wochen trifft sich die Protestbewegung Nuit Debout auf der Place de la République. Am Montag wurde dort zwar ein Camp von der Polizei geräumt, trotzdem kommen immer wieder Leute auf den Platz. Sie protestieren gegen die Arbeitsrechtsreform der sozialistischen Regierung und gegen den Ausnahmezustand im Land. Die umstrittene deutsche Politikerin Frauke Petri kommt jetzt trotzdem in die Schweiz. Wie die isolationistische Rechtsaußenbewegung AUNS bekannt gab, jedoch nicht nach Bern, sondern nach Interlaken. Die AUNS hat den Standort ihrer Mitgliederversammlung vom übernächsten Samstag in den Jungfraupark in Interlaken verlegt. Das, weil sie massive Proteste im weltoffenen Bern befürchtete. Frauke Petri ist nämlich die Führerin der rechtspopulistischen Partei Alternative für Deutschland. In der Wochenzeitung «Wotz» steht, die designierte Präsidentin der Schweizer FDP sei ebenfalls in Geschäfte mit Offshore-Firmen in Panama involviert gewesen. Gössi ist als Steuerberaterin bei der Beratungsunternehmung Barion AG tätig. Barion war in der Vergangenheit im Offshore-Geschäft tätig, bis 2010 in Panama bei einer Briefkastenfirma, die von der Kanzlei Mossack Fonseca vertreten wurde. Also der Kanzlei, deren Geheimdokumente vor zwei Wochen an die Öffentlichkeit kamen, die sogenannten Panama Papers. Laut der WOTS werden die meisten Briefkastenfirmen allerdings nicht in Panama betrieben, sondern in Hongkong, gefolgt von der Schweiz, Britannien und Luxemburg. Panama kommt erst an fünfter Stelle, wenn es darum geht, gute Bedingungen für steuervermeidende Superreiche zu schaffen. Das Bundesamt für Umwelt BAFU teilte heute Morgen mit, der Ausstoß von Treibhausgasen in der Schweiz sei vorletztes Jahr zurückgegangen. Das BAFU führt diesen Umstand darauf zurück, dass der Winter milder geworden sei und deshalb weniger geheizt werden musste. Auch zeige sich, dass die CO2-Effizienz bei Fahrzeugen besser geworden sei. Zum Wetter. Morgen Samstag erwarten uns viele Wolken. Zuweilen kann sich auch mal die Sonne zeigen oder es kann kurz regnen. Das Thermometer zeigt höchstens 15 Grad. Am Sonntag ist dann wieder der ganze Tag voll Regen angesagt, bei einer Höchsttemperatur von 12 Grad. Nächste Woche zeigt sich voraussichtlich wieder vermehrt die Sonne.
Rabe Info.
Seit einem Jahr wird Burundi regelmäßig von Unruhen geplagt. Dutzende von Menschen sind bereits getötet worden, Tausende sind in die Nachbarländer geflohen. Die Angst ist groß, dass die ganze Region erneut in einen Krieg gestürzt werden könnte. So ist die Situation nicht nur in Burundi äußerst gespannt, sondern auch in den Nachbarländern Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo. Auslöser der Unruhen war, dass sich der amtierende Präsident Pierre Nkurunziza für eine dritte Amtszeit aufstellen wollte. Es gab einen Militärputsch, der allerdings niedergeschlagen wurde. Bei den anschließenden Wahlen gewann Pierre Nkurunziza zwar, die Wahlen wurden aber von Beobachtenden als unfair betrachtet. Vor einem Monat hat einer der wichtigsten Geldgeber des Landes, die EU, den Geldhahn zugedreht. Die Redaktion Südnordfunk von Radio Dreieckland Freiburg hat mit Gesine Ames gesprochen. Gesine Ames ist Koordinatorin des ökumenischen Netzwerkes Zentralafrika und erklärt, warum dieser Schritt der EU Sinn machen könnte.
Ich denke, das war eine richtige Entscheidung, weil der politische Druck auf Bujumbura muss weiter aufrechtgehalten werden. Und Bujumbura, Burundi, ist einfach stark von externen Geldern abhängig. Gleichzeitig ist es natürlich auch mit Sorge zu betrachten, weil schlussendlich leidet die sowieso wirtschaftlich schon sehr marginalisiert und auch ärmer gestellte Bevölkerung sehr darunter unter den Sanktionen. Ja, jetzt ist die Herausforderung auch der Politik, Wege zu finden, diese Gelder, wie auch immer gesagt wird, sozusagen so zu kanalisieren, dass die Bevölkerung nicht darunter leidet, aber gleichzeitig der Druck auf Bujumbura, auf die politischen Akteure weiter aufrechtgehalten wird. Ich denke, es war ein wichtiger Schritt, weil schlussendlich müssen auch irgendwelche Konsequenzen folgen und es dürfen nicht nur leere Worte gesprochen werden. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass die Regierung auch versucht, durch andere Maßnahmen an Geld zu kommen. Also ein Beispiel ist jetzt auch, wo ich merke, da leidet auch wieder Zivilgesellschaft oder auch Partner drunter. Es gibt eine neue Direktive aus Bujumbura, dass Partner sich nur noch, also ihre Konten nur noch bei der Zentralbank anlegen können. Und der Umwechselkurs ist sowas von horrend, dass sie mehr oder weniger ein Drittel ihres tatsächlichen Geldes verlieren. Das heißt, dass die Regierung jetzt durch horrende Umwechselkurse wieder die eigene leere Staatskasse füllt.
Das hört sich natürlich schon nach einer sehr autoritären Form der Kontrolle an, wenn solche Maßnahmen mit einer Zentralbank dann installiert werden. Ja.
Auf jeden Fall.
Jetzt wird ja aus einer europäischen Perspektive heraus, wenn man die Gewalteskalation in Burundi betrachtet, immer die Angst laut, dass es hier auch um ethnische Konflikte geht. Wie ist da Ihre Einschätzung? Inwiefern besteht die Gefahr, dass ein politischer Konflikt ethnisiert wird und welche Rolle spielt die Kategorie der Ethnie?
Also ich denke, dass Burundi sehr viel aus dem Bürgerkrieg gelernt hat und dass die Leute auch sehr sensibilisiert sind, wenn es um Identitätsfragen geht. Und sie auch sehr darauf sensibilisiert sind, nicht wieder in diese gefährliche Falle zu tappen. Und ich glaube, da ist präventiv auch sehr viel Arbeit geleistet worden, auch von Seiten Zivilgesellschaft und auch von der Kirche. Allerdings ist es schwer einzuschätzen. Also ich denke, es ist nach wie vor ein politischer Prozess. Ich sehe es extrem gefährlich, es als ethnischen Konflikt jetzt aufzuziehen und denke auch, dass es ist nicht so. Schlussendlich ist die CNDD-FDD in sich auch gespalten und es gibt von verschiedenen Gruppierungen Elemente in der CNDD-FDD, der amtierenden Regierungspartei. Was natürlich sehr besorgniserregend ist, dass die extremistischen Kräfte innerhalb der Regierungspartei zunehmen. Also dass gemäßigte Stimmen immer mehr aussortiert werden in der Regierungspartei und auch in der Bevölkerung fehlen immer mehr diese gemäßigten Stimmen aufgrund dieser angespannten Situation. Und so eine Situation ist sehr, sehr schwer einzuschätzen und sehr gefährlich. Und natürlich muss die Politik alles dagegen tun, dies nicht noch durch verheerende Aussagen bezüglich Identitätskonstrukten noch mehr anzufachen. Also man muss einfach diesen extremistischen Kräften vorbeugen und wieder versuchen, moderate Stimmen stärker in die Gesellschaft einzubringen. Mhm.
Welche Rolle spielt da die Jugend? Also kann man sagen, dass die Opposition gegen beispielsweise diesen dritten Term der Präsidentschaft auch eine Form von Jugendbewegung darstellt? Auf der anderen Seite gibt es halt die Jugend, regierungsnahen Jugendmilizen.
Ja, ich denke schon. Also wie ich schon sagte, es gab einfach eine sehr lebendige zivilgesellschaftliche Ebene, vor allem in der Hauptstadt Bujumbura. Also man muss wirklich trennen zwischen Hauptstadt und auch ländlichen Gebieten. Aber natürlich gab es da auch eine stark politisch bewegte Jugend. Die Bevölkerung Burundi ist einfach generell wie viele afrikanischen Gesellschaften sehr stark geprägt von jungen Erwachsenen, Jugendlichen, die einfach auch eine Mehrheit in der Gesellschaft darstellen. auch bewegt durch andere Jugendbewegungen. Im Kongo gibt es eine sehr starke Jugendbewegung. Man kennt natürlich die Jugendbewegung auf Burkina Faso und Senegal. Das ist ein neues Phänomen, was wir in Afrika betrachten, was ich als sehr beeindruckend empfinde und auch denke, das ist eine neue Generation, die andere Ideale hat, die einfach eine Elite, die einfach eine andere Generation, die aus ganz anderen geschichtlichen und politischen Kontexten kommt, ablösen möchte und sich auch immer mehr ihrer bürgerlichen Werte bewusst wird. Gleichzeitig kann man Jugend natürlich auch wieder instrumentalisieren und wieder für sich gewinnen. Also gerade ärmere Jugendliche, die sich dann doch auch kaufen lassen und durch Versprechungen, durch ein wenig Geld, durch Waffen, weil sie auch eine große Perspektivlosigkeit haben. Die Jugendarbeitslosigkeit ist eins der Riesenprobleme auch in Burundi. Wie gesagt, einerseits ist es sehr bewundernswert, andererseits ist es natürlich auch ein Pott von desillusionierten jungen Erwachsenen, die auch sehr stark politisch instrumentalisiert werden können. Also es ist so beides.
Sagt Gesine Ames, sie ist Koordinatorin des ökumenischen Netzwerkes Zentralafrika.
Rabe Info.
Die Sanierung ist finanziert, der neue Name steht. Der Club Via Felsenau öffnet morgen zum ersten Mal unter dem Namen Spinnerei seine Tore. Nicht für das Partyvolk, sondern hauptsächlich für die Nachbarschaft. Denn 1993 eröffnet, musste der Club im Keller der Wohnbaugenossenschaft Felsenau 2007 seine Türen für ein Jahr schließen. Anwohnende sammelten anschließend Unterschriften gegen dessen Wiedereröffnung. Dass nun die Nachbarschaft in das neue Kulturlokal Spinnerei eingeladen wird, das gehört zum Konzept der Wiedereröffnung. Unter dem neuen Namen Spinnerei wird vieles anders laufen als noch im damaligen Club Via Felsenau. Mehr Konzerte, Kino und Poetry Slam, weniger Techno und ein sorgfältigerer Umgang mit der Nachbarschaft. Wie dieses Konzept des Kulturlokals Spinnerei konkret aussieht, das wollten Karin Bachmann und Lydia Huckebrink herausfinden. Sie sind in die äußerste Ecke des Felsenau-Quartiers gereist und haben die Spinnerei in der Umbauphase besucht.
Felsenau-Straße.
Ah, Spinnereiweg. Hinter blühenden Kirschbäumen kommen wir endlich zur Glaspyramide, das Wahrzeichen der Via Felsenau, wo wir zum Interview verabredet sind mit dem Thilo Bösch, der uns etwas erzählen möchte über das neue Kulturprojekt Felsenau.
Hallo. Du bist nicht der Tino, gell? Nein.
Und durch die Glastüre dieser eben so bekannten Glaspyramide tauchen wir ein in eine etwas andere Welt. Hier riecht es noch etwas nach Party. Offenbar war gestern noch ein Konzert hier. Tino Bösch, ihr von der Via Felsenau habt ihr eigentlich schon einen quasi Veranstaltungsort, diese wundervolle Glaspyramide, die ist eingerichtet für Konzerte. Gestern hat gerade noch jemand gespielt. Wieso wollt ihr denn jetzt noch einen Club dazu?
Es ist so, die Pyramide eignet sich sehr gut für solche Anlässe, aber es ist eben auch so, dass es eine Wohnfläche ist und somit privat. Und wenn wir hier was machen, dann ist es eher, als ob wir im Wohnzimmer ein Konzert machen würden. Und das ist natürlich nicht dasselbe wie in einem Club, wo wir öffentliche Werbung machen können, viele Leute einladen und wo es dann auch in einem gewissen Maß kommerziell wird. Also kommerziell im Sinn von wirtschaftlich. Und das ist natürlich hier in der Pyramide nicht der Fall.
Von der Glaspyramide gehen wir durch eine Tür und kommen in den Raum, der mal in Zukunft der eigentliche Club werden soll.
Zurzeit ist es noch ein Durcheinander zwischen Ping-Pong-Tisch, Döckeli-Kasten und sonstigen Baumaterialien. Tino Bösch, was wollt ihr denn jetzt verändern an diesem Ort?
Wie du siehst, hat es eine andere, also sind die Farben ein bisschen abgeschliffen worden. Also sicher mal farblich, optisch einiges, dass der Raum heller wird. Der war sehr dunkel bis jetzt mit schwarzen Wänden. Wir möchten da sicher ein neues Farbkonzept und auch ein schöneres Lichtkonzept, dass man sich einfach ein bisschen wohler fühlt. Das war vorher ein bisschen düster und somit auch eben puncto Programm ein bisschen vom reinen Techno-Club-Image sich da zu öffnen und ja, dass es auch mit dem einherpasst. Also, und eben dann auch ein vielfältigeres Programm im Club ist zum vielfältigen Erscheinungsbild.
Wenn man um die Ecke geht, sieht man auch schon eine Bar. Die steht schon. Es ist noch ein bisschen ein Gerümpel hier. Es gibt da auch provisorisches Licht. Gießkannen und Werkzeugkisten stehen auf der Bar herum. Tische sind improvisiert auf alten Ölfässern. Aber man sieht schon die Strukturen, die es dazu braucht, um ein schöner, gemütlicher Club zu werden.
Vom Club unten führt eine Treppe hinauf zum Eingang. Da steht eine zweite Bar und tausende von Kisten. Das sieht nach einer Soundanlage aus. Tino Bösch, ihr habt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Ihr sucht noch 4.500 Franken, darunter auch für eine neue Anlage. 4.500 Franken reichen ja aber eigentlich nie für eine neue Anlage.
Das ist völlig richtig. Deshalb ist ja auch die Kampagne also unterstützend gemeint. In diesem Sinne, für dieses Projekt brauchen wir noch Unterstützung. Das ist ganz klar, es braucht ein Vielfaches von 4.500 Franken. Und das ist ja eine Unterstützung von kleinen, vielen Teilen, damit wir nicht alles alleine bezahlen müssen und eben einen Zustupf haben. Ja.
Tino Bösch, nach diesem Rundgang durch den Club stehen wir wieder draußen vor der Türe. Diese Türe sollte am Samstag geöffnet sein für die Öffentlichkeit. Ihr wollt einen Tag der offenen Tür machen. Mit welchen Absichten?
Also die Hauptabsicht ist das Quartier, hier voran das nahe Felsenau-Quartier, unsere Nachbarschaft, mal einzuladen, weil es war jetzt so, dass ja in den letzten rund 7 Jahren dass der Club extern betrieben wurde. Und da war der Kontakt zwischen Betreibern und Nachbarschaft nicht so da. Und wir spüren und wissen auch, dass es ein Anliegen ist vom Quartier, dass nicht Müll rumliegt, dass es einigermaßen ruhig dann ist nach den Veranstaltungen. Und so möchten wir sicher mal da eine Plattform bieten, um solche Anliegen vielleicht einzubringen und auch zu zeigen, wer wir sind, dass wir eben zum Haus gehören, dass wir Bewohner vom Haus sind und nicht irgendwelche fremden Leute, die hier sich einquartiert haben. Und dass es auch zusammenhängt, dass der Club mit der Via Felsenau auch logischerweise zusammenhängt. Und was wir so vorhaben.
Apropos Nachbarschaft, viele Clubs in Bern kämpften ja gerade mit der Nachbarschaft, haben geschlossen wegen Lärmklagen. Ihr wollt jetzt wieder einen Club öffnen. Ihr seid also zuversichtlich, dass das mit der Nachbarschaft hier klappen wird, mit dem Lärm.
Ja, da sind wir zuversichtlich, weil es ist so, dass wir schon weniger Veranstaltungen machen dürfen als andere Clubs mit derselben Bewilligung oder Betriebe. Das hat sich schon vor einigen Jahren eben reduziert hier aufgrund von Lärmklagen und eigentlich ein massiver Einschnitt, wenn man es vergleicht. Aber ich denke, so hat es sich auch ein bisschen hier etabliert in der Nachbarschaft und es ist auch so tragbar für Haus und Umgebung, mit eben nicht gleich jedes Wochenende, sage ich ja, eine Veranstaltung, sondern eben alle 1-2 Monate. Und so ist es, glaube ich, jetzt gegangen.
Morgen Samstag stehen die Türen der Spinnerei offen für alle Interessierten. Ab 14 Uhr am Spinnereiweg 17 in Bern. Mehr Infos dazu gibt's online unter www.kulturspinnerei.ch.
Rabe Info.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne. Eigentlich hätte heute der linke Wutbürger Fidel Hessig seine Meinung kundtun sollen, doch seine Schmähkritik war uns zu heftig. Zu derb und zu geschmacklos befanden wir seinen Beitrag heute und verzichten darauf, ihn zu spielen. Zum Glück hat sich aber letzte Stunde ein Rabe-Hörer bei uns gemeldet. Boris Bolkenstein hat uns folgende E-Mail geschickt. «Liebes Rabe Info, ich finde es tapfer, dass ihr die ganze Woche lang zu der Affäre Böhmermann-Erdogan geschwiegen habt. Auch ich bin der Meinung, die Medien bauschen da etwas auf, das absoluter Verhältnisblödsinn ist. Nichtsdestotrotz habe ich mir meine Gedanken gemacht und diese in Reime gefasst. Es würde mich freuen, wenn ihr das angehängte MP3 in eurer Sendung spielen könnt. Liebe Grüße, Boris Bolkenstein.» Danke, Boris. Wir spielen dein Gedicht.
Es war einmal ein Böhmermann, der dichtete dem Erdogan, dem diktatorischen Osman, ein Techtelmechtel mit nem Huftier an. Ein Skandal, sagen die einen, die anderen lachen bis zum Weinen. Satire darf, was andere nicht, mit Witz und froher Schmähkritik. Was das Schaf betrifft, das erstaunt den Schweizer nicht. Haben Böcke hier doch auch Gewicht in der rechten Politik. Manch geiler Populist vergeht sich hier an einem Schaf, natürlich an einem Schwarzen, denn die Weißen sind zu brav. Sie haben's allemal getan, natürlich ohne, von Ueli über Stöffel bis zum ollen Toni. Langsam happert's mit den Reimen, der Dichter sollte es besser lassen bleiben. Statt pubertärem Sodomistenkram sollte er stoppen, rot vor Scham. Soll schlechte Poesie hier dargeboten, statt Politik nur doofe Zoten, auf Kosten eines behuften Tier. Trink jetzt endlich dein Bier, du Zottel, Trottel, s'il vous plaît, Böhmermann und Erdowee, Satirium, Delirium, dumm. Dumm, dumm.
Ja, das war der Radioblog vom Rabehörer Boris Bolkenstein.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Sie hörten das Info vom Freitag, dem 15. April 2016 auf Radio Rabe. Die nächste aktuelle Rabe-Infosendung, die hören Sie am Montag, dem 18. April. Beigetragen zu dieser Sendung hat Michael Spahr, Karin Bachmann, Lydia Huckebrink und unsere Kolleginnen von Radio Dreieckland Freiburg. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Luca-Rena Fuchs und wünscht euch noch einen guten Tag. Ich sage Tschüss zusammen, das war es. Mein Praktikum, das ist vorbei.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.